Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Den Titel dieser Folge habe ich eigentlich noch gar nicht festgelegt. Ich weiß noch gar nicht, was genau erscheint. Ich habe so ein paar Ideen, aber ich weiß nicht so richtig, was passt. Erst wollte ich eigentlich darüber sprechen, warum ich die baptistische Kirche für die beste Richtung des Christentums halte. Dann habe ich mir überlegt, der Titel ist langweilig, vielleicht sowas wie ein Christentum ohne Filter, wie die Großkirchen den lebendigen Glauben verflachen. Und da wollte ich dann eher den Fokus darauf legen, warum die Großkirchen, also die katholische Kirche und die protestantische, also die lutheranische vor allem Kirche in Deutschland, warum die Art, wie sie den Glauben leben und wie das so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, nicht wirklich hilft, den christlichen Glauben zu verstehen und den auch irgendwie attraktiv zu finden. Und dann dachte ich, vielleicht einfach irgendwas Spritziges, sowas wie christlicher Glaube, fetzig, lebendig, radikal. Also keine Ahnung, was es letzten Endes wird. Aber ja, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dir zuerst einmal erzählen, warum ich überhaupt in der baptistischen Kirche gelandet bin. Ich hätte das vor noch einem Jahr für eine absolut exotische Sache gehalten. Aber es ist eigentlich gar nicht exotisch. Nämlich das Ziel, kleiner Disclaimer oder Spoiler besser gesagt, das Ziel dieser Folge ist eigentlich deutlich zu machen, dass das, was in der baptistischen Kirche gelehrt und gemacht wird, dass das eigentlich das ursprüngliche Christentum ist, so wie es eigentlich gedacht war. Das ist die große These dieser Folge. Also ja, lass dich mal überraschen. Gestern war Sonntag und ich habe dann eine Sprachnachricht bekommen von meiner Mutter. Es ging darum, ja, wann sie und ihr Mann uns besuchen kommen können. Wir sind umgezogen und die beiden wollen uns in Antwerpen besuchen. Und dann sagte sie sowas im Nebensatz, ja, ihr wart ja sicher wieder bei den Baptisten. Und ich dachte so, wow, das hört sich an, wie ihr wart bei den Zeugen Jehovas oder ihr wart in irgendeiner Sekte oder sowas. Ich hatte auch mal eine Großtante, also die Frau des Bruders meines Opas, und die gehörte einer Freikirche an. Und das war in meiner katholischen Familie, da waren alle katholisch. Ich komme ja aus dem Emsland, da gibt es kaum Protestanten. Das war was total Exotisches, also nicht mal protestantisch im Sinne von lutheranische Kirche, sondern Freikirche. Also deswegen war die Tante, die war eigentlich total lieb und nett. Die war irgendwie komisch und verdächtig. Immer wenn, ja, die ist ja total nett und die hat das gemacht und das, ja, aber die ist ja eine Freikirche. So in der Art. Und ich habe sicher mal erwähnt, dass mein Verlobter und ich in die baptistische Kirche in Antwerpen gehen. Wenn du mal hier bist, komm vorbei. ACF heißt die Antwerp Christian Fellowship. Und ich möchte in dieser Folge erklären, warum wir da hingehen, was der Hintergrund dafür ist und was auch so toll ist an dieser baptistischen Richtung des Christentums und natürlich auch, warum es eigentlich egal ist, natürlich, welche christliche Denomination, schwieriges Wort, also welche christliche Richtung du wählst oder welcher du angehörst oder welche es gibt, das ist eigentlich im Grunde genommen egal, sondern es geht ja um den lebendigen Glauben. Das ist ja einer der Titelvarianten, den ich habe, wo ich noch nicht sicher war, ob ich das wählen sollte. Also es geht auf jeden Fall um den lebendigen Glauben. Also warum gehen wir in die baptistische Kirche? Mein Verlobter ist Ukrainer und er ist seit über 20 Jahren gläubig. Und da in der Ukraine, in dem Ort, aus dem er kommt, ist er eben in die baptistische Kirche gegangen. Jetzt könntest du dich fragen, das habe ich mich auch gefragt, ich wusste das nämlich gar nicht, warum es denn baptistische Kirchen in der Ukraine gibt. Bei Baptismus denkt man ja eigentlich als erstes so an diese schwarzen Gemeinden in den USA, wo die alle tanzen und springen und fröhlich sind und so ganz anders als in Deutschland in der Kirche. Und zur Ukraine will das nicht wirklich passen, aber im 19. Jahrhundert gab es dort deutsche und polnische Siedler und auch Missionare aus Russland und darüber ist eben der Baptismus dorthin gelangt. Und natürlich wurden die Baptisten während der Sowjetunion total hart verfolgt. Mein Verlobter hat mir erzählt, dass die Mutter oder die Oma, ich weiß nicht mehr genau, die hatte im Hühnerstall ihre Bibel versteckt irgendwo und hat dann im Hühnerstall, wenn sie die Hühner gefüttert hat, heimlich in der Bibel gelesen. Also wenn jemand die Bibel gefunden hätte, dann wäre sie sofort in irgendein Besserungslager oder ins Gefängnis gekommen. Ja, aber diese Gemeinden haben eben im Untergrund durchgehalten und nach dem Zerfall der Sowjetunion ist der Baptismus dann wieder gewachsen. Und heute gibt es in der Ukraine tatsächlich eine der größten baptistischen Gemeinschaften Europas. Und ich habe ja schon von meinem ersten Kontakt mit der baptistischen Gemeinde in Antwerpen erzählt. Ich bin mit meinem Verlobten dahin gegangen, es war so ein Konzert. Und ich habe sofort gemerkt, wow, hier ist etwas, das ist anders als alles andere. Das ist wirklich etwas Wahres. Ich habe die Anwesenheit Gottes wirklich gespürt. Das war unglaublich. Und ich habe gemerkt, hier ist etwas, das ich ganz lange gesucht habe. Und danach waren wir noch in zwei verschiedenen Gemeinden, aber ich habe mich bei SCF gleich wohlgefühlt und ja, jetzt gehen wir einfach jeden Sonntag dahin. Ich bin auch aktiv in einer Homegroup, da erzähle ich später nochmal was darüber. Und auch andere Aktionen, ja, die sind insgesamt sehr aktiv und das gehört auch dazu. Das ist nicht nur etwas, wo man am Sonntag hingeht, sondern der Glaube sollte auch sich auf das ganze Leben auswirken, aber dazu komme ich später noch. Was sind denn jetzt eigentlich Baptisten und woran glauben sie? Also jetzt mal ganz theoretisch gesagt. Und meine These, wie bereits erwähnt, ist ja, dass diese baptistische Richtung, nenne ich sie mal, das Christentum so vertritt, wie es eigentlich gemeint ist. Also das ursprüngliche, das reine Christentum, ohne die ganze Tradition, ohne die ganzen Kirchen, Väter und die ganze Tradition mit Rom und verschiedenen Päpsten und so weiter. Kennst du vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht? Und mit dem reinen Christentum, was meine ich damit? Naja, das Christentum, wie Jesus es lehrt und wie es auch eben in der Bibel steht. Ein Christentum, das nicht verfälscht ist oder verändert durch Jahrhunderte von Tradition, Hierarchie und Institution. Und das ist eigentlich ganz logisch. Das ist nicht eine verrückte These, die nur ich aufstelle, sondern das ist eigentlich ganz logisch, dass Baptisten dieses ursprüngliche reine Christentum vertreten. Und das ist logisch aufgrund von ein paar Merkmalen, die ich dir jetzt von denen ich dir erzählen möchte. Also das Erste ist, was Baptisten auszeichnet, ist, dass sie die Autorität der Bibel betonen. Also die Bibel ist die einzige Grundlage für den Glauben und für die Glaubenspraxis. Also alles, was Baptisten tun, was Baptisten glauben, das soll direkt aus der Heiligen Schrift abgeleitet werden. Es gibt da keine anderen Autoritäten, nichts, auf das man sich beruft, sondern die Bibel ist das Wort Gottes und das ist eben das, was zählt. Gott spricht in der Bibel und er spricht klar und er spricht direkt, sodass wir als Christen sein Wort verstehen können und auch verstehen sollen und anwenden können und auf anwenden können und sollen auf unser Leben. Beim nächsten Punkt, da geht es um die Taufe. Und da muss ich noch mal kurz das Wort Gnade erwähnen. Das ist ein sehr seltsames Wort für moderne Ohren. Was ist mit Gnade gemeint? Gnade ist erstmal etwas. Gnade ist ein Geschenk und es ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist etwas, das du bekommst, obwohl du es eigentlich nicht verdient hast. Und die Gnade ist eben die Vergebung der Sünden. Und das bedeutet, dass Gott uns unsere Fehler vergibt, sodass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Und das ist eben passiert dadurch, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er sich für uns hingegeben hat und wieder auferstanden ist und dadurch den Tod und die Sünde überwunden hat. Und Gnade ist auch Kraft zur Veränderung, und zwar indem wir den Heiligen Geist in uns tragen und dadurch diese Kraft zur Veränderung in uns haben. Und das ist auch ein fortwährender Prozess, weil wir sind ja nicht de facto ohne Sünde, sondern wir sündigen immer noch weiter, wir sind immer noch Menschen. Aber durch das, was Jesus für uns getan hat, werden unsere Sünden, unsere Sündhaftigkeit wird uns die ganze Zeit immer wieder vergeben. Und wir werden Jesus immer ähnlicher. Es passiert eine Transformation, eine Wiedergeburt. Und die Gnade als Kraft zur Veränderung befähigt uns eben auch, uns zu verändern. Die befähigt uns, nach Gottes Willen zu leben und hilft uns dabei, alte Gewohnheiten, alte sündhafte Gewohnheiten hinter uns zu lassen. Also das zum Thema Gnade, da mache ich auch noch mal eine extra Folge zu. Das ist relativ schwierig, das so kurz zu erklären. Aber das nur als Hintergrund, weil das Zweite, was die Baptisten auszeichnet gegenüber anderen Denominationen des Christentums, ist, dass es eine Taufe nur für Gläubige gibt. Die Baptisten praktizieren die Erwachsenentaufe und die Taufe wird verstanden als die bewusste Entscheidung eines Gläubigen. Also die Taufe ist ein Zeichen des Glaubens, es ist aber nicht Bedingung für Gnade. Also das funktioniert andersrum als bei den Katholiken oder auch als bei den Lutheranern. Dort werden Säuglinge getauft und es wird so verstanden, dass durch die Taufe des Babys ist das Baby bereits wiedergeboren. Die Sünden werden sozusagen abgewaschen. Und wenn das Baby nicht getauft wird, wird es theoretischerweise auch nicht wiedergeboren in Jesus Christus. Und bei den Baptisten ist das andersrum. Bei den Baptisten ist nicht die Taufe die Bedingung für Gnade. Also du musst dich erst taufen lassen oder getauft sein als Baby und dann wirst du wiedergeboren in Jesus Christus, sondern du glaubst und die Taufe, du nimmst dann die Taufe an, du lässt dich taufen als Zeichen dafür, dass du glaubst, als Zeichen dafür, dass du zu Jesus gekommen bist. Und das steht auch so in der Bibel. In der Bibel lesen wir darüber, wie Jesus sich selbst taufen ließ von Johannes dem Täufer. Und dementsprechend sollen auch wir, weil wir wollen ja Jesus nachfolgen, die Taufe als einen persönlichen Akt des Glaubens verstehen. In Markus Kapitel 16, Vers 16 steht, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also glauben bedeutet sich taufen lassen. Und ja, die Baptisten sagen eben zu der Säuglingstaufe, das macht nicht so viel Sinn, weil Säuglinge können ja noch gar nicht aktiv glauben. Das sind ja Babys, die können sich ja noch zu gar nichts entscheiden. Deswegen ja, ist es eher von einer institutionellen Seite her eine Wiedergeburt, an die da geglaubt wird. Aber es ist keine persönliche, individuelle Entscheidung, wo dann nur die Taufe das Zeichen dafür wäre. Also wenn ich versuche, das objektiv zu betrachten von außen, dann scheint mir die baptistische Perspektive viel sinnvoller zu sein und auch mehr übereinzustimmen mit dem, was eben in der Bibel steht. Der dritte Faktor, warum die baptistische Richtung des Christentums eigentlich das ursprüngliche reine Christentum vertritt, ist die ganze Sache, die mit Wiedergeburt durch den Glauben zu tun hat. Das ist ein bisschen eine schwierige Angelegenheit, die, wenn du noch nie was wirklich dich mit, ja, was vom Christentum gehört hast oder dich nicht wirklich inhaltlich damit auseinandergesetzt hast, noch nie die Bibel gelesen hast, dann hört sich das erstmal ziemlich komisch an, weil Wiedergeburt, da denken wir eher an irgendwie, ja, Buddhismus, das ewige Rad des Lebens, das Leben ist Leiden und die Seele muss erlöst werden, aber das ist damit nicht gemeint, sondern ja, ich erkläre erstmal, was das für Baptisten eigentlich bedeutet, Wiedergeburt durch den Glauben. Baptisten glauben, dass Gnade und Heil allein durch den Glauben an Jesus Christus kommen. Also nichts anderes. Du glaubst an Jesus Christus und dann bekommst du die Gnade Gottes. Du kannst in eine persönliche Beziehung mit Gott eintreten. Deine Sünden werden dir vergeben. Du bekommst dein Leben wird zu einem weißen Blatt Papier, das du ganz neu beschreiben kannst. Und was dann passiert, das ist eben diese Wiedergeburt, das ist eine individuelle Transformation durch deinen persönlichen individuellen Glauben. Also du veränderst dich dadurch, dass du an Jesus Christus glaubst und diese Vergebung von Gott bekommst, wirst du ein neuer Mensch. Doch das ist nicht so ein ganz einfaches Thema, das werde ich noch in ein paar extra Folgen ausführlich erläutern. Wir lassen das jetzt erstmal hier so stehen. Also dadurch, dass du an Jesus Christus glaubst, veränderst du dich. Du wirst wiedergeboren in Jesus Christus, wie der Apostel Paulus sagt. Und jetzt lese ich dir mal etwas vor aus der Offenbarung, Kapitel 3, Verse 19 bis 20. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Das ist diese Transformation, von der ich gesprochen habe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und ich weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Also auf Englisch sagen sie immer repent. Also kehre um, hör auf, so zu sein, wie du bisher warst, so sündhaft, da habe ich ja in einer Folge schon drüber gesprochen, sondern sei der Mensch, der du sein sollst. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten mit deinem ganzen Herzen und all deiner Kraft und deinem Verstand. Und es geht bei diesem, ich glaube an Jesus Christus, nicht darum, dass ich einfach irgendwas für wahr annehme, von dem ich denke, ja, das macht irgendwie Sinn, sondern was passiert, ist das, Christus in dir lebt. Und dazu ein Zitat aus Galater, 2. Kapitel, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht einfach irgendein Glaube, den du irgendwo so dazu tust zu deinem, was halte ich für gut, was halte ich für schlecht, was esse ich gerne, welche Urlaubsziele finde ich gut, wie finde ich, dass ich mein Kind erziehen sollte. Und dann glaube ich auch noch irgendwie hier an Jesus Christus, weil ja, macht ja irgendwie Sinn. So ist es nicht, sondern das ist eine intime und persönliche Vereinigung mit Christus, die nicht, die viel, viel mehr ist als einfach nur die Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinschaft, in einer Kirche, sondern das ist eine lebendige Beziehung. Paulus sagt, Christus lebt in mir, also der Gott lebt in dir, das stell dir mal vor. Und in dem Sinne, natürlich bist du dann wiedergeboren, weil du bist auf einmal ein göttliches Wesen in einem gewissen Sinne. Natürlich bist du immer noch dein Fleisch, du bist immer noch dein Körper, du bist immer noch der sündige Mensch, aber Gott lebt in dir. Und dementsprechend, wenn du dich auf Gott verlässt, wenn du auf Gott vertraust, dann wirst du in deinem Leben von Gott geführt. Dann bist nicht mehr du der Herrscher über dein Leben, sondern Gott ist der Herrscher über dein Leben. Und das sieht bei den Großkirchen, ich weiß, das klingt so super unsympathisch, ich möchte auch überhaupt mal einschieben, ich habe überhaupt nichts gegen die Großkirchen, aber ich sehe, dass viele Menschen einfach mit so einer Abwehrhaltung reagieren, wenn ich anfange, über den Glauben, über Jesus zu sprechen, dann kommt gleich sowas wie, ach ja, lass mich in Ruhe damit. So diese Haltung, die hatte ich früher auch. Ich kann das total gut verstehen. Und die hatte ich eben, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe mit der evangelischen Kirche, mit der katholischen Kirche. Und ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, dass da irgendwas noch dran sein könnte von dem, was sie vertreten. Und das ist einfach super schade. Und deswegen ja, möchte ich jetzt hier auch ein bisschen nicht beefen, wie man so schön Internet-Neudeutsch sagt, sondern ein bisschen klar machen, ja, wo das vielleicht nicht so ganz richtig läuft bei den Großkirchen oder welche Eindrücke du vielleicht hast aufgrund deiner Erfahrungen mit der katholischen oder evangelischen Kirche, die aber eigentlich gar nichts mit dem Christentum zu tun haben, so wie es eigentlich ist und sein sollte. Also diese Wiedergeburt, bei der evangelischen und bei der katholischen Kirche gibt es da schon weniger persönliche Verantwortung und Freiheit. Also es ist nicht dieser aktive Glauben an Jesus Christus, der alles verändert, sondern deine persönliche Verantwortung und Freiheit wird ein bisschen reduziert, weil ein Teil dieser Wiedergeburt passiert ja schon bei deiner Taufe als Baby. Du musst dich also nicht zu Jesus bekennen, um im Glauben gerechtfertigt zu sein. Das ist so ein typisches, aus dem Römerbrief, so eine typische Floskel, so eine christliche. Gerechtfertigt im Glauben bedeutet, dass du Gottes Gnade erfährst, dass du zu Gott kommst, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott haben kannst, indem du glaubst, das bedeutet es. Dass deine Sünden dir verziehen werden, dass du Kontakt haben kannst zu Gott, obwohl du ein eigentlich sündhafter Mensch bist, eben durch den Opfertod von Jesus. Das bedeutet gerechtfertigt im Glauben. Also du musst dich gar nicht zu Jesus bekennen, um eben diese Gnade zu empfangen, weil das passiert ja teilweise schon durch die Taufe. Und bei den Katholiken sind deswegen auch gute Werke, also gute Taten, die Voraussetzung dafür, um in dieser Gnade Gottes zu bleiben. Also das ist etwas, das fortlaufend passiert, wenn du da jetzt total versagst und alle 10 Gebote brichst, dann kann es sein, dass du auch aus der Gnade rausfällst. Dieses Verständnis ist den Baptisten total fremd, weil Baptisten sind davon überzeugt, dass gute Werke eine Folge des lebendigen Glaubens sind. Aber sie sind nicht notwendig, um die Gnade zu bewahren, sondern die Gnade Gottes wird alleine empfangen durch den Glauben. Und gute Werke, gute Taten sind einfach nur ein Zeugnis für den Glauben. Also ein Zeichen dafür, dass du glaubst. Und das ist ein ziemlich subtiler Unterschied, aber ein wichtiger Unterschied. Ich habe auch lange gebraucht, um den zu verstehen. Bei den Katholiken ist es klar, okay, da muss man immer weiter gut sein, gute Taten tun, um in der Gnade zu bleiben. Aber die evangelische Kirche, also was man in Deutschland als evangelische Kirche bezeichnet, also die Lutheraner, die sagen, ja, nee, so ist es nicht ganz. Gute Werke bestätigen den Glauben. Während Baptisten sagen, nee, die bestätigen nicht den Glauben, die sind nur ein Zeichen, ein Ausdruck des Glaubens. Also die Bedeutung von guten Werken wird da leicht anders bewertet. Das ist wirklich relativ subtil und nicht so ganz leicht zu verstehen. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie die Lutheraner das wirklich verstehen, wie sie sich da jetzt abgrenzen von den Katholiken, wie sie sich von eher ja, solchen Richtungen wie den Baptisten abgrenzen, die sagen, ja, ich muss nur glauben und alles andere passiert dann sozusagen von selbst, dann sind meine guten Taten oder mein Verhalten, mein christliches Verhalten, dass ich so werde wie Jesus, ist Ausdruck meines Glaubens. Das ist einfach eine logische Konsequenz, aber das ist keine Bestätigung meines Glaubens. Ich weiß nicht genau, wie die das abgrenzen. Aber das ist deswegen so wichtig, weil eben im Alten Testament ging es ja immer darum, dass der Mensch oder die Israeliten in dem Fall immer ihre Sünden abbüßen mussten durch irgendwelche Opfer. Die mussten immer Opfer bringen, damit sie die Nähe zu Gott wieder haben konnten, damit sie überhaupt mit Gott in Beziehung sein konnten, mussten sie Opfer bringen, um ihre Sünden zu büßen. Und trotzdem war eine richtige, eine enge, eine echte, persönliche, dauerhafte Beziehung zu Gott nicht möglich, weil Gott eben vollkommen heilig ist und vollkommen gut und der Mensch ist nicht heilig und ist überhaupt nicht gut und das passt einfach nicht zusammen. Das habe ich ja in der Folge Warum bist du sündhaft erklärt? Oder hieß sie überhaupt so? Oh, die muss ich noch aufnehmen, sehe ich da gerade. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Folgen erscheinen. Also vielleicht nehme ich die Folge gleich noch auf und schiebe die noch davor, weil ohne dieses Konzept der eigenen Sünde und der Sündhaftigkeit, und das ist ein schwieriges Konzept für moderne Menschen, ist das alles nicht so gut zu verstehen, dann ist es alles rätselhaft. Ja, auf jeden Fall mussten die Israeliten ständig Opfer bringen und das hat eben Jesus, hat dieses System erfüllt und dadurch eben auch aufgelöst. Es ist nicht mehr nötig. Er ist das Opfer, das für uns am Kreuz gestorben ist, sodass wir immer die Nähe Gottes haben und erfahren können. Und Gott eben in uns ist durch den Heiligen Geist, was dann noch viel mehr ist als einfach nur eine Nähe zu Gott. Sondern wie ich eben zitiert habe aus dem Brief an die Galater, Jesus Christus lebt in mir. Also das ist ja schon etwas, das wäre vorher mit dem Gesetz, was man einfach erfüllen musste und den ganzen Opfern wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und Paulus schreibt in dem Brief an die Epheser, 2. Kapitel, Verse 8 bis 9, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Und das ist der Punkt. Du fragst dich bestimmt die ganze Zeit, naja, aber warum kann es denn nicht auch mein eigenes Zutun sein? Das ist eben gerade das Wichtige, dass wir als Menschen so abhängig sind von Gott und dass wir nicht uns versuchen, größer zu machen, als wir eigentlich sind. Wir sind schwach und diese Schwäche müssen wir auch sehen und müssen wir anerkennen und uns ganz abhängig machen von Gott. Und das tun wir eben durch Glauben. Das tun wir nicht dadurch, dass wir irgendwas Gutes tun und denken, das würde uns retten. Also das war der dritte Punkt, warum die baptistische Richtung eigentlich die ursprüngliche reine Lehre des Christentums ist, meiner Meinung nach. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, und das ist auch ein ganz wichtiger, das ist nämlich die Freiheit des Gläubigen. Den Baptisten zufolge ist jeder Gläubige selbstständig und direkt mit Gott verbunden. Da gibt es keine menschliche Vermittlung, die man irgendwie braucht, durch einen Priester oder durch eine kirchliche Hierarchie oder vielleicht auch durch irgendwelche Heiligen, die man anbetet. Sondern in der Bibel steht ganz eindeutig, dass Jesus uns zu einer persönlichen Beziehung mit Gott auffordert. Und das ist ein freier Zugang zu Gott. Das ist für Baptisten, ist diese Freiheit des Zugangs zu Gott, das ist einer der absolut zentralen Aspekte des christlichen Lebens. Du hast einen freien Zugang zu Gott, du musst nichts machen, du musst nur an Jesus Christus glauben und dann hast du den freien Zugang zu Gott. Und in welchen Taten sich dann dieser Glaube äußert, wie das dann in deinem Leben aussieht, das ist deine Sache, das hat niemand zu bestimmen, deswegen gibt es auch so wenige Regeln und Vorschriften, keine Liturgie oder großartige Sakramente oder sowas, sondern du als Einzelner bekommst einfach viel mehr Freiheit und Autonomie. Du wirst meiner Meinung nach auch in gewisser Weise viel ernster genommen als im Katholizismus oder als im klassischen Protestantismus, weil du eben selbst ja in deinem Leben ändert sich dann so vieles durch deine Beziehung zu Gott, aber das ist deine Sache. Du gestaltest die Beziehung zu Gott, beziehungsweise du lässt Gott die Beziehung zu dir gestalten. Das ist wohl richtiger ausgedrückt. Und diese Selbstständigkeit und Autonomie, die gibt es in den Großkirchen so nicht. Da gibt es eine Liturgie zum Beispiel, wie die Gottesdienste ablaufen. Da gibt es Sakramente wie Taufe, Eucharistie, also das Abendmahl, Ehe, Beichte. Und diese Sakramente, die verbinden den Menschen mit Gott. Aber bei den Baptisten gibt es das nicht. Da gibt es direkt die Verbindung du und Gott. Und wenn du die Bibel liest, wenn du das Johannesevangelium liest oder auch die anderen Evangelien, wenn du die Briefe des Apostels Paulus liest, dann wird schon klar, dass es eine ganz persönliche Beziehung zu Gott ist. Und auch im Alten Testament, Abraham, wie er seinen Sohn dann endlich bekommen hat und den dann opfern sollte zu Gott, wie Gott mit Moses kommuniziert, wie er mit Noah gesprochen hat, all die Propheten und so weiter, das ist keine, die mussten nicht erst irgendwie bestimmte Gebete aufsagen oder einen Rosenkranz beten oder vorher beichten irgendeinem Priester, damit das geschehen konnte, sondern Gott hat direkt mit diesen Menschen gesprochen. Und Gott spricht eben auch mit dir. Das ist der Punkt. Und ja, in den Großkirchen gibt es eben nicht nur Liturgie und Sakramente, sondern auch eine Tradition natürlich, die wichtig ist. Bei den Katholiken das Papsttum, die Geschichte des römischen Katholizismus, bei der evangelischen Kirche natürlich Luther, seine Schriften und alle anderen, die dann auch was darüber geschrieben haben. Und diese Tradition, diese Kirchenlehre, die gibt eben eine klare Orientierung darüber, was im christlichen Glauben als richtig oder was als falsch angesehen wird. Und die sind auch eben eine Grundlage dafür, wie man die Bibel zu verstehen hat und wie man als Christ leben soll. Ja, auch wie du dann verstehen kannst, welche Bedeutung Jesus hat, wie du praktisch leben sollst und so weiter. Also da spielt Tradition und Kirchenlehre. Es gibt ja die Kirchenväter zum Beispiel, ich habe die teilweise in meinem Philosophiestudium auch gelesen. Die spielen eben auch eine wichtige Rolle. Es ist nicht nur die Bibel, sondern es ist auch die Tradition und die Kirchenlehre, die Orientierung darüber gibt, was eigentlich christliche Glauben ist, wie du den ausleben kannst, was es für dein praktisches alltägliches Leben bedeutet und so weiter. Und das könnte natürlich sein, dass diese Strukturen und diese Lehren, dass die eine dafür sorgen, dass du tiefer reflektierst oder dass du ja ein ernsthafteres, tieferes Engagement hast als Gläubiger in den Kirchen. Aber ich glaube eigentlich nicht daran. Ich glaube eher, die Gefahr ist, und das ist, glaube ich, auch das, was in Europa passiert ist in den letzten Jahrzehnten, dass der Glaube nur in äußeren Formen ausgeführt wird. Der Glaube wird nicht wirklich gelebt. Glaube im Rahmen von Katholizismus oder Protestantismus, jetzt im Sinne von Großkirchen-Protestantismus, ist eigentlich nur ein Abhaken von Sakramenten und Ritualen, also sowas wie Gebete. Ich hatte früher ein Gebetbuch, das habe ich zur Kommunion bekommen, dann betet man die Gebete runter. Liturgie, die Abfolge im Gottesdienst, wann kniet man, wann steht man, wann sitzt man wieder, wann gibt man sich die Hand und so weiter, diese ganzen Sachen. Dann noch das Kirchen. Ja, da gibt es ja auch bestimmte Rituale, Prozessionen, Fasten und so weiter. Oder auch solche Vorschriften wie am Sonntag muss man ruhen, da darf man nicht mit anderen Kindern spielen. Am Freitag, weil Jesus da gestorben ist, Karfreitag, gab es bei meinen Großeltern immer Fisch. Ich weiß nicht, ob das im Emsland noch aktuell ist. Aber die Gefahr ist einfach hoch, dass Menschen den Glauben nicht mehr wirklich leben, sondern dass sie einfach nur diese ganzen Vorschriften abhaken. Und das ist eigentlich wieder dasselbe wie das Gesetz. Also sie tun etwas und deswegen sind sie erlöst. Deswegen haben sie ewiges Leben bei Gott. Deswegen sind ihre Sünden vergeben. Und nicht, weil sie selber glauben, nicht, weil sie sich selber verwandeln als Folge ihres Glaubens. Und die Gefahr ist eben, dass man in der Tradition, dass man in diesen Strukturen hängen bleibt und vergisst, dass man das, was man glaubt, eigentlich persönlich erleben muss. Ich war an Weihnachten, dieses Jahr Weihnachten, war ich bei meiner Mutter zu Besuch in der Nähe von Osnabrück. Sie wohnt in einem kleinen Ort. Und ich war tatsächlich mit meinem Verlobten, wir waren in der Christmette, eine katholische Veranstaltung. Und ich war danach wirklich, ein bisschen deprimiert, weil mit persönlichem Erleben hatte das Ganze überhaupt nichts zu tun. Was ich da abgespielt hat, das hatte einfach gar keinen Bezug zu mir und meinem Leben. Die Fürbitten waren noch genau dieselben, wie ich sie als Kind gehört habe. Einfach 0815 abgespult und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass da Gott anwesend war. Das war ganz traurig, wirklich. Also die Gefahr ist bei dieser Art des Christentums, dass es so ein routinierter, mechanischer Glaube ist. Und dieser Glaube findet dann auch nur in der Kirche statt, am Sonntag oder an Weihnachten oder an Ostern. Und dann vielleicht auch im Gemeindehaus, wenn man da noch aktiv ist, oder vielleicht in der Schule, wenn man Pech hat. Ich war auf einem katholischen Gymnasium, das hat auch genauso wenig mit lebendigem Glauben zu tun, wie das, was ich gerade über die Christmette erzählt habe. Oder im Kindergarten malst du vielleicht mal ein paar Jesusbilder aus. Aber das war's. Dann hört der Glaube an der Schwelle zu diesen Orten, fängt an und hört dann auch eben wieder auf. Und Baptisten unterscheiden sich eben davon. Wie unterscheiden sie sich davon? So, ich mache an dieser Stelle mal eine kleine Pause, weil ich sehe, ich habe schon eine halbe Stunde oder noch länger gesprochen. Ich teile diese Folge in zwei Teile. Beim nächsten Mal geht es dann weiter damit, ja, wie ist es denn dann bei den Baptisten? Wie sieht das anders aus? Worin unterscheiden sich Baptisten von anderen christlichen Richtungen? Also wie sieht auch der Gottesdienst aus? Was passiert denn da eigentlich? Wie wirkt sich der Glaube auf das alltägliche Leben aus? Und was hat das alles so eigentlich mit dem lebendigen Glauben zu tun, von dem ich ja in der Überschrift spreche. Also freue dich schon mal auf die nächste Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und ich habe ein Kennenlerngespräch eingerichtet. Also wenn du mal deine Erfahrungen mit dem Glauben mit mir teilen möchtest, deine Zweifel, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, wenn du dich Gott nähern möchtest, aber du weißt nicht wie, also alles, was irgendwie mit diesem Thema zu tun hat, dann sprich gerne mit mir, vereinbare gerne ein Kennenlerngespräch. Den Link findest du in den Shownotes und ich freue mich auf dich, möchte mich einfach nur austauschen, mehr darüber erfahren, ja, was für die Zuhörer dieses Podcasts interessant ist, welche Probleme du hast, welche Herausforderungen, was du dir wünschst, was deine Sehnsüchte sind. Also vereinbare gerne ein Gespräch, ich freue mich auf dich und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.